Ja, so ein Adventskranz ist schon was ganz Besonderes, etwas sehr Sinnliches. Und heute geht es auch um was ganz Sinnliches, um was sehr Schönes, um eine ganz besondere Begegnung zwischen zwei Frauen, eine sehr bekannte Geschichte, aber auch eine sehr wichtige und interessante Geschichte. Und wir wollen heute mal genauer hingucken. Begegnung, es geht um Begegnung. Begegnung schenkt Kraft. Und ihr habt das alle schon erlebt, dass man sich trifft. Ich war neulich mit einem Freund spazieren. Also wir haben uns getroffen halt, als die Kinder im Bett waren. Er ist vorbeigelaufen gekommen und dann sind wir einfach so ein bisschen durch den Bamberger Osten gelaufen. Und er hat gefragt, und wie geht's dir? Und es ist aus mir rausgesprudelt. Und es war einfach schön, mal wieder zu erzählen, ehrlich zu sein, zuzuhören und sich gegenseitig auf die Füße zu treten und zu lachen. Und Begegnung schenkt Kraft. Ich weiß nicht, wann deine letzte Kraftbegegnung war, wo du sagst, das war richtig schön, einfach gut, heilsam. Und diese Begegnung der beiden Frauen heute ist auch eine heilsame, eine gute Begegnung. Und ich lese mal vor. Genau, ich habe heute sogar hier so ein Clicky-Ding. Oh. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist, die da geglaubt hat. Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist vom Herrn. Auf den ersten Blick sehen wir in diesem Text zwei Frauen, die sich begegnen. Die Maria hat ja von dem Engel den Tipp bekommen, dass sie mal losgeht. Oder, naja, so hat es nicht gesagt, der Engel, aber es war vielleicht sein Hintergedanke. Die Maria, die hat jemand gebraucht zum Reden, die hat Trost gebraucht, jemand, der ihr hilft, das Ganze zu verstehen. Das ist ja unglaublich, was so ein junges Mädel alles zu tragen hat und zu fassen hat, dass sie schwanger ist, hat er noch nie mit einem Mann geschlafen, dass da ein Leben unter ihrem Herzen wächst. Das ist ja für jemand, die schon mal mit einem Mann geschlafen hat und schwanger ist, auch überraschend und wow, was passiert da mit mir? Dann kommen die Hormone noch dazu. Dann der Engel, der ihr begegnet ist. Dann die Verheißung und all diese vielen Dinge und vor allem die Schande, in Nazareth zu leben, als mit einem unehelichen Kind oder unehelich schwanger zu sein. Und dann macht sie sich auf den Weg, vielleicht so 100 Kilometer Fußmarsch. Ich hoffe, sie war nicht alleine auf dem Weg. Jemand hat sie begleitet. Und sie wollte zu ihrer Cousine Elisabeth. Wobei man sagen muss, Cousine klingt so, als wären die gleich alt. Die Maria müsst ihr euch so 13, 14 vorstellen. Die Elisabeth, naja, die geht schon, 60, 70. Elisabeth hat sich immer ein Kind gewünscht und hat nie eins gekriegt. Und jetzt im hohen Alter ist sie auf einmal schwanger. Maria hat noch gar nicht dran gedacht, ein Kind zu kriegen, ist auch schwanger. Also liegt es für die Maria nahe, dorthin zu gehen, sich eine Auszeit zu nehmen, Klarheit zu kriegen und ermutigt zu werden. Wenn man hinguckt auf den Text, dann sieht man zwei Frauen, die sich in den Armen liegen, die sich Trost und Kraft geben. Wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man noch was ganz anderes, noch was viel Größeres. Und darum soll es heute gehen, da möchte ich euch mit reinnehmen, nämlich auf etwas, ich sage erstmal, um was es geht und dann erkläre ich euch, was der Hintergrund ist. In diesem Text begegnen sich das Alte und das Neue Testament. Der Alte und der Neue Bund. Und diese zwei Frauen begegnen Gottes Reich, Gottes neuer Welt, die jetzt im Kommen ist. Deswegen ist es, wenn man auf die Bibel guckt, auf die ganze Bibel, hat dieser Text eine wahnsinnig wichtige Bedeutung. Es ist nicht nur, ach wie schön, die zwei Frauen da, ne, knutschen ein bisschen oder geben sich ein wenig Mut. Nein, hier begegnet sich etwas. Und da ist in dem Bauch der einen, der Elisabeth, ist der Johannes. Und der Johannes ist so der Prophet, der letzte Prophet des Alten Bundes. Der Übergangsprophet, der ankündigt, das Neue ist schon fast da. Es ist im Kommen. Und dann ist da Jesus, der das Reich Gottes bringt. Und die treffen sich und da passiert ja was. Da ist ja, wow, natürlich muss ja was passieren. Ja, muss was passieren. In dieser kleinen Begegnung tut sich etwas Riesiges auf. Nämlich, ich habe euch das hier mal, nämlich ein riesiges Koordinatensystem von auf der einen Seite die Verheißungen Gottes und auf der anderen Seite die Erfüllung. Und Koordinatensystem, wie war das in der Schule? Irgendwie mit diesem, oder so, weiß gar nicht mehr. Naja, die drei Finger auf jeden Fall. Das Koordinatensystem baut ja einen Raum auf dann, in dem was entsteht. Und es sind verschiedene Achsen. Es ist natürlich die Zeitachse, also Gottes Verheißungen, die kommen in eine gewisse Zeit hinein, zu gewissen Menschen. Die haben auch in der Zeit eine Bedeutung, selbst wenn sie erst viel, viel, viel später erfüllt werden, in einer ganz anderen Zeit. Haben sie für die Menschen, die die Verheißung bekommen, schon eine riesige Bedeutung? Und für alle, die dazwischen leben und die sich daran festhalten, haben sie eine Bedeutung? Und natürlich für die, die dann am Ende, wenn die Erfüllung sich erfüllt, die das dann kapieren und sagen, da erfüllt sich gerade was vor unseren Augen. Maria und Elisabeth, es sind so Glückliche, die das in dem Moment merken, wow, es erfüllt sich etwas. Verheißung und Erfüllung. Und mit Verheißung, da müssen wir schon, wer diesen Text liest, kann gar nicht anders, als an die Sarah zu denken, die auch in hohem Alter nochmal schwanger geworden ist, die auch eine Verheißung Gottes bekommen hat, dass, oder Abraham, dass sie nochmal ein Kind kriegen. Also eine Parallele, weil der Abraham ist der Erste, der große Verheißungen von Gott bekommen hat. Er ist sozusagen der Stammvater der Verheißungen. Gott hat ihm drei Versprechen gegeben. Das erste Versprechen ist, du wirst Nachkommen kriegen, du wirst einen Sohn haben. Zwischenzeitlich mussten Sarah und Abraham dann doch mal lachen, als so längere Zeit nichts passiert ist und die beide doch schon älter waren. So, ja klar, werden noch mal schwanger. Ja, ist aber passiert. Abraham hat es sehen dürfen und erleben dürfen, dass ihm ein Sohn geboren wird, der Isaak. Was er nicht mehr hat erleben dürfen, ist, dass seine Nachkommen mal so zahlreich sind wie die Sterne. Dann hätte er ein bisschen länger leben müssen. Das Zweite, was versprochen worden ist, ich werde euch in ein Land bringen. Und diese Verheißung, die hat Gott dem Abraham ganz am Anfang gegeben, als er ihm so das erste Mal begegnet ist. Und die hat er wieder bestätigt, als er dann in diesem Land war und Gott ihm gesagt hat, dieses Land wird mal für dich, für deine Nachkommen. Und erst viele, viele, viele Jahre später, Jahrzehnte, Jahrhunderte, als das Volk Israel dann aus Ägypten ausgezogen ist, also als sie da erstmal zu einem Volk oder zu einem Stamm geworden sind, und dann hat Gott sie nach 40 Jahren Wüste nach Kanaan, in das Land gebracht. Erfüllung. Und viele Jahre später, im letzten Jahrhundert, ist Israel nochmal heimgekommen in das Land. Und als sie verschleppt waren damals von den Babyloniern, sind sie auch wieder zurückgekommen. Mit Gottes Verheißungen ist es ja so, Gott verheißt was und es erfüllt sich an verschiedenen Punkten immer wieder. Es erfüllt sich. Also erfüllt sich nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, bis dann am Ende die vollkommene Erfüllung kommt. Und es gibt so viele Verheißungen in der Bibel, die teilweise schon in Erfüllung gegangen sind, vielleicht aber nochmal in Erfüllung gehen werden in der Zukunft. Und man darf nicht so schnell sein, eine Verheißung zu lesen und zu sagen, wie war ja schon Schnee von gestern. Nee, kann sein, dass Gott diese Verheißung nochmal ganz anders wahrmacht. Und wir leben in diesem riesen Koordinatensystem, Verheißung, Erfüllung, Da ist die Zeitachse, da ist die Raumachse. In einem ganz bestimmten Raum, in einem ganz bestimmten Setting spricht Gott. Und dann gibt es noch eine dritte Achse, die kann ich gar nicht benennen. Die ist außerhalb von Raum und Zeit. Das ist so die göttliche Perspektive. Weil er guckt auf diese Erde nicht innerhalb von Raum und Zeit, sondern außerhalb. Er hat einen ganz anderen Blick auf Zeit und Raum. Für ihn ist Zeit ja kein Zeitstrahl, sondern irgendwie keine Ahnung was. Und wir als Menschen stehen mitten in diesem unbegreiflichen Koordinatensystem Gottes und sind Teil davon. Es gibt noch eine dritte Verheißung. Nämlich durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der ganzen Erde. Alle Geschlechter. Und diese Verheißung, die hat sich zur Zeit damals, als der Übergang war vom Alten zum Neuen Bund, noch nicht ganz erfüllt. Abraham war immer wieder ein Segen für andere, auch aus anderen Völkern. Die Juden waren immer wieder ein Segen, auch für andere Völker, überhaupt keine Frage. Aber so richtig ist diese Erfüllung, diese Verheißung erst erfüllt worden, als das Reich Gottes angebrochen ist, als Jesus gekommen ist. Und als Jesus gekommen ist, sind zum Beispiel die Magier aus dem fernen Osten angerückt, weil die davon gehört haben, dass da ein König kommen soll, oder gelesen haben sie vielleicht davon. Und dann sind sie dahin gezogen, um anzubeten. Die Weisen aus dem fernen Morgenland. Und als Jesus später seine Jünger losgeschickt hat, dann hat er gesagt, geht in alle Welt. Wir brechen jetzt hier, es ist nicht nur Israel, sondern geht hin in alle Welt, zu allen Völkern, auf die entlegensten Inseln und bringt ihnen die gute Nachricht. Diese Verheißung ist erst da erfüllt worden, mit Jesu Geburt. Und wir stehen mitten in diesem Koordinatensystem. Und der Roland hat es vorhin so schön beschrieben. Wir gucken zurück auf das, was war, wie in diesen Adventsliedern, auf Jesu kommen. Und wir gucken aber auch nach vorne auf das, was alles noch kommen wird. Und es wird noch vieles passieren. Und viele Verheißungen Gottes werden noch erfüllt werden, bis sie am letzten Tage, am Tag des Herrn, so ihre ganze Erfüllung finden. Und wir stehen im Advent, im Warten auf Jesu kommen. Weil wir wissen, er hat es versprochen. Er hat es nicht nur einmal versprochen, sondern immer wieder und immer wieder. Er hat versprochen, er wird wiederkommen. Er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird Gericht bringen. Er wird neu machen. Wir dürfen sagen, Herr, komm. Wir sehnen uns nach dir. Du bist nämlich die Gerechtigkeit und du bist die Freiheit, du bist das Leben. Wir sehnen uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht in der Adventszeit. Ich musste mir das schon beim Vorbereiten so überlegen, habe ich das gerade eigentlich auf dem Schirm, dass Jesus wiederkommt? Oder ist es, gibt ja so Lebenssituationen, da hat man das überhaupt nicht auf dem Radar. Aber hast du das in dieser Adventszeit auf dem Radar, dass diese Welt, auf der wir leben, eine ungerechte Welt ist, zutiefst ungerecht? Dass so viel Schlimmes passiert, dass so viel Elend ist? Und uns geht es ja noch gut, trotz Masken und all diesem Corona-Quarantäne-Lockdown-Dings da. In vielen Ecken der Welt ist schreiende Ungerechtigkeit, Bürgerkrieg, Mord, und viele Menschen leben im Streit, leben mit zu wenig in der Hand. Es gibt zu viel Armut und zu viel Hunger auf der Welt, immer noch. Herr, komm. Wann bricht das Reich Gottes an? Und wir feiern Weihnachten, weil wir zurückblicken. Weil der Sohn Gottes das Licht der Welt erblickt hat. Und das ist ja nicht nur ein Gedanke, der mein Herz so erwärmen kann, sondern da spannt sich ja auch wieder dieses riesige Koordinatensystem von Verheißung und Erfüllung. Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch, kommt auf diese Erde und damit beweist Gott, dass er sich selber als Lebensretter in die Fluten reinstürzt. Dass er selber kommt, um uns zu retten, um Menschen rauszuholen. Und damit hat ja damals keiner gerechnet, das muss man noch dazu sagen. Das war ja die große Überraschung, weil alle haben gedacht, irgendwann kommt der Messias. Na, das wird schon so einer sein, der Messias, wenn er kommt. Aber dass Gott seinen eigenen Sohn schickt, damit hat doch keiner gerechnet. Alle haben mit einem Knecht Israels gewartet, dass er kommt. Aber der Sohn Gottes, Gott kommt selbst, um sich in die Fluten zu stürzen. Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir, wie großartig und liebevoll und barmherzig Gott ist. Es ist Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, weil wir wissen, Gott ist nicht weit weg. Seine Verheißung geht immer in Erfüllung. Sie ist in Erfüllung gegangen und sie geht in Erfüllung. Immer wieder und immer wieder. Ja, dieser Text hier ist schon was ganz Besonderes, weil er auf den ersten Blick siehst du ja nur die zwei Frauen halt, die sich in Armen liegen. Denkst, ach schön. Und im zweiten merkst du, boah, das ist ja, was die beiden erleben dürfen, was die spüren dürfen, was die dürfen merken, sie stehen mittendrin. Da spannt sich was Riesiges auf. Gott ist groß und Gott wirkt an dieser Welt. Gott hat einen Plan und Gott erfüllt auch seine Pläne. Und ich weiß, dass ich als Mensch kann ja Gottes Verheißungen nicht in Erfüllung gehen lassen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, weil er macht es selber. Ich darf nur dastehen, so wie jemand, der an Sternenhimmel guckt und darf einfach staunen, dass er es tut. Und dann wird es Weihnachten, wenn wir staunen können über das, was Gott tut in dieser Welt, damals vor 2000 Jahren, heute und wenn er wiederkommen wird. Maria und Elisabeth begegnen in diesem Text der Welt, der neuen Welt Gottes oder dem Reich Gottes. Das ist für uns ein wenig abstrakt, Reich Gottes. Was ist denn das jetzt? Für die Israeliten damals war das gar nichts Fremdes, sondern was sehr Reales. Weil die haben alle darauf gewartet, dass endlich die Welt, die neue Welt Gottes anbricht. Und man kann sich das ganz schön verdeutlichen, wenn man sich denkt, naja, wir haben ja hier in unserer, also hier in dieser Welt auch verschiedenste Reiche. Und die Frage ist ja immer, wer hat denn das Sagen eigentlich? Wer darf denn eigentlich bestimmen? In der Schule oder bei dir auf der Arbeit oder in dieser Regierung, in der Politik, in dem Land. Wer hat eigentlich das Sagen? Und wir merken, das Sagen haben natürlich verschiedenste Menschen, aber die wenigsten schaffen es, Gerechtigkeit zu schaffen. Es ist so schwer, in dieser Welt Gerechtigkeit zu schaffen. Viele wollen es vielleicht auch gar nicht. Und manche wollen es und verzweifeln schier dran, weil es kaum geht. Meine Frau ist ja zum Beispiel Lehrerin und für sie ist es nicht einfach, weil das Notensystem, das ist immer ungerecht. Immer. Sie muss nach gerechten, scheinbar gerechten Dingen, Maßstäben bewerten, aber es ist immer ungerecht. Und jetzt mit Corona sowieso, da merkst du nochmal den familiären Hintergrund, wo jemand jetzt die ganzen Lockdown-Zeit auch gelernt hat und mit wem, ob jemand zur Unterstützung da war oder nicht. Es ist ungerecht, welche Noten da jetzt teilweise rausrasseln, welche Fünfer da auch oder Sechser. Es ist ungerecht, es ist schrecklich. Und so ist es in jedem anderen Bereich auch. Wo ist Gott eigentlich in dem Ganzen? Warum ist er so weit weg? Warum beugt er sich nicht runter zu uns in diese Welt und schafft diese Gerechtigkeit? Und diese Frage hatten die Juden damals zur Zeit Jesu oder zur Zeit seiner Geburt. Da war auch so viel Ungerechtigkeit, da war dieser König Herodes. Was für ein schlimmer Lappen das war. Ein schrecklicher König. Da war Augustus, da waren die Römer, die alles im Griff hatten. Und da war viel Armut, ganz viel Armut. Jesus war mit so viel Armut konfrontiert. Das war ja nicht unnormal, dass er irgendwo hingeht und dann sind Menschen, die aussätzig sind. Und die, wenn du aussätzig bist, lebst du irgendwo außerhalb. Da waren so viele Blinde, so viele Lahme, so viele Menschen, die ganz am Rande der Gesellschaft und arm waren, Hunger hatten. Die Welt Jesu war eine ungerechte Welt. Und die Menschen haben sich gefragt, wo ist Gott? Und die Botschaft Jesu, sein absolutes Lieblingsthema, war das Reich Gottes. Gottes neue Welt schiebt sich in die alte Welt rein, immer mehr und immer mehr. Und Jesus sagt, ich bin der Erste dieser neuen Welt. Gottes neue Welt ist jetzt da. Sie ist mitten unter euch. Nicht so, dass sie die alte Welt wegschubst und sagt, da bin ich jetzt. Aber sie kommt und sie ist unter uns. Sie ist schon im Kommen und schon da. Und Maria und Elisabeth begegnen dieser neuen Welt. Sie erleben Freude. Elisabeth bekommt den Heiligen Geist. Durch die Maria, durch die Jüngere, kriegt die Ältere den Heiligen Geist. Müsste normalerweise umgekehrt sein. Und Maria begreift ganz tief, was es mit Gottes neuer Welt auf sich hat. Und ich möchte euch ein paar Verse zum Abschluss noch vorlesen aus ihrem Gebet, aus ihrem Magnifikat, ihrem Lobpreis. Weil da steckt drin, dass Maria begriffen hat, um was es geht. Ganz tief. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Die Niedrigkeit, das Kleine, ist wichtiger als das Große, ist Gottes neue Welt, weil da ist alles umgekehrt. Denn er hat große Dinge an mir getan, an mir. Müsst ihr euch vorstellen, Teenager-Mädel aus Galiläa, aus Nazareth. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit, Gottes neue Welt ist Barmherzigkeit, währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und er zerstreut, die stolz sind in ihrem Herzen, die überheblich sind, die denken, sie wären was Besseres, die denken, sie hätten die Macht. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. So wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Bei Maria spannt sich das Koordinatensystem, wie er damals geredet hat. Und jetzt ist es da, die neue Welt Gottes, in der alles umgekehrt ist. Und trotzdem stehen wir da und haben Sehnsucht. Ich hoffe, du hast ein bisschen Sehnsucht bekommen nach dem Reich Gottes, nach dem Gerechtigkeitsreich. Und wir stehen da und gucken und warten und sagen, Herr, ja, komm, komm wieder, komm bald. Amen.